Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Gottes Wort für die Predigt heute ist das Evangelium. Der Herr segne an uns sein Wort.
Amen.
Liebe Gemeinde, am Ende meines Schulpraktikums in Duisburg unterrichtete ich in einer Klasse das Thema Judentum. Und in einer Stunde, in der letzten Stunde, da brachte die Religionslehrerin einen sogenannten Judentumskoffer mit. Der war gefüllt mit Gegenständen, die irgendwie Bezug zum Judentum hatten. Also ein Siebenleuchter war da drin, eine Tora-Rolle, ein Yad, also eine Hand, womit man die Tora liest, und ein Schofar, ein Widderhorn und besonders beeindruckend die sogenannten Tefillin. Das sind Gebetsrinnen, die bestehen aus zwei Lederriemen und zwei Gebetskapseln. Diese muss ein Jude jeden Tag aus dem Sabbat morgens und abends zum Gebet anlegen. Und ein Gebetskind wird in einer bestimmten Technik um den Arm gewickelt. Und zwar auf die Weise, dass die Kapsel auf der Hand liegt. Und ein zweiter Gebetskind wird um den Kopf gewickelt, mit der Kapsel auf der Stirn, zwischen den Augen. Die Schüler haben große Schwierigkeiten, diese Gebetskind anzulegen. Das muss man richtig lernen. Aber was verbirgt sich hinter diesen Kapseln? Das war die brennende Frage bei den Schülern. Es ist das Grundbekenntnis Israels, das jüdische Glaubensbekenntnis. Über Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Juden beten also dieses Glaubensbekenntnis abends und morgens, aber sie beten es nicht nur, sondern sie lassen sich auch durch das Anlegen und Tragen der Gebetsriemen daran erinnern. Nicht nur mit Herz und Mund, sondern auch mit Händen und Augen bekennen sie, dass Gott einer ist, dass sie lieb haben sollen. Im heutigen Evangelium Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt. Dieser Schriftgelehrte hatte die ganzen Streitgespräche, die Jesus mit den hohen Priestern, den Schriftgelehrten, Pharisäern und Sadduzäern geführt hat, die hat er allesamt mitbekommen. Und er war beeindruckt, wie vortrefflich Jesus jeweils geantwortet hatte. Darum stellte auch er nun eine Frage, die ihn bewegt. Welches ist das erste Gebot von allen? Diese Frage ist für ihn anscheinend lebensnotwendig. Gibt es doch in der Tora 613 Gebote, davon 613 Anweisungen, 248 Gebote und 365 Verbote. Gibt es da nicht irgendein Gebot, das die anderen dominiert? Gibt es nicht ein Gebot, das das Wesentliche des Willens Gottes ausmacht und so den ganzen Gesetzeskatalog zusammenfasst? Die Frage des Schriftgelehrten ist also nicht ungewöhnlich. Jesus gibt ihm eine klare Antwort, indem er das jüdische Glaubensbekenntnis zitiert. Eben das, was die Juden in ihren Gebetskasseln tragen. Und dazu noch das Gebot der Nächstenliebe. Der Schriftgelehrte ist begeistert. Trefflich, Lehrer. Du hast wahrhaft richtig geredet. Da stimme ich voll mit dir überein. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe Gemeinde, in diesem doppelten Gebot der Liebe werden die Gebote zusammengefasst. Das lernen schon die Konfirmanden im Unterricht. Die ersten drei Gebote des Dekalogs sind auf mein Verhalten gegenüber Gott bezogen. Die Gebote 4 bis 10 sind auf meinen Umgang mit meinem Mitmenschen bezogen. Doch bevor Gott den Israeliten die Gebote gibt, stellt er sich selber vor: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Das heißt, ich bin dein Gott, der dich gerettet hat. Und so ist das auch bei dem Doppelgebot der Liebe, das Jesus auch an uns Christen gebietet. Da heißt es: Der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Er ist unser Gott. Denn, könnte man sagen, er hat uns geschaffen. Doch noch mehr: Er ist der Gott, der für uns ist. Er ist nicht ein Gott, der irgendetwas von uns fordert, damit er gnädig ist. Er ist auch nicht nur der Gott, der damals die Israeliten aus Ägyptenland geführt und aus dem Schilfmeer gerettet hat, sondern er ist der Gott, der uns gerettet hat. Er ist unser Gott. Bevor irgendeine Forderung an uns gestellt wird, ist es erst einmal Gott, der uns beschenkt mit seiner Liebe. Ja, der sich selbst uns ganz schenkt. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Gott schenkt uns seinen Sohn und zeigt uns darin seine Liebe. Gott hat uns zuerst geliebt. Er hat uns geliebt, bevor wir ihn überhaupt kannten. Diese Liebe wird in der Selbsthingabe Jesus am Kreuz sichtbar. Dort stirbt er für uns, für unsere Schuld, für unsere Sünde und macht uns so erst frei, Gott und unseren Mitmenschen zu lieben. Gott fordert also nicht als erstes etwas von uns, sondern er fördert uns. Er befördert uns, könnte man sagen. Er befördert uns durch seinen Sohn Jesus Christus. Er macht uns gerecht und versöhnt uns mit sich selbst. Durch sein erlösendes Handeln an uns hat Gott nun aber auch einen Anspruch an uns. Und dieser Anspruch, der wird deutlich im Doppelgebot der Liebe. Wir haben unserem Gott zu gehorchen. Zuerst heißt es von diesem Gott: Der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Ein Herr. Den kann ich schnell zustimmen und sagen: Natürlich, ist doch klar, wir haben noch keine Götzen mehr, wie damals vielleicht Israeliten. Dogmatisch kann ich das Gleiche sagen. Doch zu schnell übersehe ich, wie dieses Bekenntnis auch mit meinem Alltag zu tun hat. Luther sagt im großen Katechismus: Woran du nun dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und da merke ich schon, was alles den Platz Gottes streitig machen will und beanspruchen will. Da ist zuerst das liebe Geld und der Besitz, egal ob ich es habe oder danach verlange. Wer Geld und Gut hat, der weiß sich sicher, ist fröhlich und unerschrocken, als sitze er mitten im Paradies, so denkt man. Doch was ist, wenn man krank wird und wenn irgendwann das Leben zu Ende geht? Was hilft mir da noch der Gott des Geldes und Besitzes? Oder welche Rolle spielen andere Menschen in meinem Leben und deren Meinung über mich? Habe ich mehr Angst davor, was andere Menschen über mich denken und sagen, als was Gott einmal über mich sagen wird? Wenn es alle tun, warum dann nicht auch ich? Kann ich mich bewusst über Gottes Gebote hinwegsetzen, weil sie nicht mehr zeitgemäß sind? Was ist wichtiger, meine Meinung, die der Gesellschaft oder doch Gottes Wort? nur einen Gott, den wir über alle Dinge lieben, fürchten und vertrauen sollen. Es gibt nur einen Gott, der unser Leben mit Sinn füllen kann. Es gibt nur einen Gott, der unser Leben ein Ziel geben kann, das über den Tod hinausreicht. Und diesen einen Gott sollen wir lieben, so sagt es Jesus selbst. Damit ist eine Liebe gemeint, die den ganzen Menschen umfasst. Die soll Gott aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Denkvermögen, aus ganzer Kraft lieben. Machen wir es einmal deutlich. Erstens, aus dem Herzen, aus dem Zentrum des Menschen, nämlich da, wo die physische Lebenskraft sitzt. Von da soll die Liebe zu Gott kommen. Die Liebe soll alles durchtönen, was in mir geschieht und von mir ausgeht. Und zweitens ist da meine Seele, mein Atem, meine ganze Vitalität soll nach dieser Liebe zu Gott verlangen. Und drittens soll dazu auch mein ganzes Denkvermögen, also auch mein Intellekt eingesetzt werden. Mein ganzer Sinn soll auf diese Liebe hin ausgerichtet sein. Und viertens soll alles, was in meiner Kraft steht, dieser Liebe dienen. Übrigens auch in finanzieller Hinsicht. Ich soll also den einen Gott mit allen mir gegebenen Kräften und Fähigkeiten lieben. Ganzheitlich und ungeteilt. Wenn ich so Gott liebe, meinen Blick von mir weg auf ihn richte, dann werde ich frei, auch meinen Nächsten zu lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Halten zu mir selbst soll zum Maßstab für mein Verhalten zum Mitmenschen werden. Ein gesunder Mensch liebt sich selbst, ob das nun gut sei oder schlecht sei, hingestellt. Der Mensch nimmt sich selbst problemlos ernst. Er ist sich selbst wichtig. Alle Dinge misst er zuerst daran, ob sie ihm dienlich sind oder nicht. Der Mensch denkt zuerst an sich. Sein stärkster Trieb ist die Selbsterhaltung. Und von anderen erwartet er, respektiert zu werden. Genauso wie ich mich problemlos ernst nehme, soll ich auch meine Mitmenschen, meine Nächsten problemlos ernst nehmen. Wie mich selbst. Das heißt nicht, ich dulde dich so, wie du bist, wenn du mich duldest. Nach dem Motto, wie du bist, so ich dir. Es ist kein Ausgleich meiner und deiner Interessen. Sondern mein Nächster soll vollen Anspruch auf meine Liebe bekommen. Der Nächste ist nicht Objekt, dem ich mit irgendwelchen Vorschriften begegne, sondern er ist Subjekt. Er ist der andere Mensch, der mir zur Aufgabe wird. Lieben heißt dann vom anderen her denken, sein Wohl und Wehe. Eigene Sachen machen, das eigene Leben um seinen Willen leben. Es ist ein hoher Anspruch, der kaum erfüllt werden kann, wenn man bedenkt, dass der Mensch gerade heute in unserer Gesellschaft unter einem enormen Leistungszwang steht. Der Konkurrenzkampf im Beruf und auch in der Schule lässt offensichtlich keinen Raum für Nächsten. Jeder muss nur auf sich selbst gucken und die Ellbogen rausholen, nach der Devise Augen zu und durch. Nächstenliebe hat, so scheint es, keine Chance. Wir leben in einer kalten, lieblosen Welt. Auch wenn ich mein Bestes gebe, wird es höchstens heißen, du bist nicht fern vom Reich Gottes, wie es Jesus zu den Schriftgelehrten sagt. Jesus macht dem Schriftgelehrten deutlich, dass er noch nicht am Ziel ist. Schade nur, dass der Schriftgelehrte nicht weiterfragt, wie zum Beispiel, wie komme ich denn nun in das Reich Gottes? Oder wie kann ich denn diese Gebote vollkommen halten? Was muss ich tun? Liebe Gemeinde, ich kann mich nur beschenken lassen. Ich kann mich nur beschenken lassen von Gottes Liebe. Und dazu kann dieses wie dich selbst anleiten. Gott hat dich nicht nur vor 2000 Jahren auf Golgatha am Kreuz erlöst. Nein, nicht nur dort, er will dich auch jetzt immer wieder erlösen. Im Gottesdienst wird die Liebe Gottes zu seinen Menschen deutlich. Hier wird dir die Sünde vergeben. Hier wirst du beschenkt mit seinem Geist. Hier wirst du gestärkt durch sein Mahl. Hier wird dir neuer Lebensmut zugesprochen. Hier wirst du vor Gott gerecht und heilig gesprochen. Erst diese Liebe Gottes, die dir hier im Gottesdienst immer wieder aufs Neue geschenkt wird, erst diese Liebe Gottes lässt dich Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften, was nichts anderes ist, als an Gott zu glauben. Erst diese Liebe, die dir hier im Gottesdienst immer wieder aufs Neue geschenkt wird, lässt dich deine Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe Gemeinde, wir haben einen unendlich liebevollen Gott. In der Hingabe seines eigenen Sohnes am Kreuz schenkt er uns alles, was er nur hat. Dieser Gott der Liebe vergibt uns in Jesus Christus, wo wir seinem Anspruch nicht gerecht geworden sind, wo Gott nicht den ersten Platz in unserem Leben innehatte, wo wir unseren Nächsten nicht geliebt haben wie uns selbst. Aus seiner Vergebung können wir fröhlich leben. Denn wer aus seiner Vergebung lebt, der braucht keinen Gesetzeskatalog mehr, der das Leben regelt, sondern der tut aus der ihm geschenkten Liebe den Willen Gottes. Und wer aus der Vergebung Gottes lebt, dem ist das Reich Gottes aufgeschlossen. Der gehört zum Reich Gottes. Der wird in den Himmel kommen. Dank unseres Herrn Jesus Christus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus.